Hey Moritz, am Freitag bin ich erstmalig bei Tati Comedy auf dich aufmerksam geworden. Zugegebenermaßen hat mich dein Auftritt teils etwas verstört zurückgelassen. Ich als Psychologin hätte dir am liebsten sofort Psychotherapie verordnet. Gleichzeitig hast du mein psychologisches Interesse geweckt, sodass ich nun als Nachsorge deinen Podcast höre. Sehr spannend und ein wenig beruhigend. Lieben Gruß, Ina. Und damit starten wir in die 14. Folge von Blumenhohl.
Hallo.
Neben mir sitzt Rasmus. Was sagen wir zu dieser Nachricht?
Also das Erste, was mir gerade eingefallen ist, ist eine Psychotherapeutin, die am liebsten jemandem Psychotherapie verschreiben will, das ist jetzt nicht originell, ne? Das ist schon klar. Dass
sie schafft ihren eigenen Markt.
Ja, eben. So, was soll sie sagen? So, niemand hat ein Problem. Das ist.
Und dann hat sie noch hinterher geschoben, oh, höre gerade die Story vom KitKat, bist du da öfter? Zwinker-Smiley.
Okay, das ist ein Flirt. Also so viel kann man, glaube ich, sagen. Da kam, ich glaube nicht, dass da ernsthafte psychotherapeutische Sorgen eine Rolle gespielt haben, oder?
Ansonsten ist es eine sehr, ich glaube, es ist nicht Aufgabe der Therapeutin, einen erstmal niederzumachen und dann so, ich tritt dir gegen das Bein und dann komm mal her, ich tröste dich. Ist ja so ein bisschen, ich bin verstört, komm mal zu mir, ich heile dich.
Ich habe ja nun gar keine Therapieerfahrung.
Das wäre meine Frage gewesen, du warst noch nie in Therapie.
Ich war noch nie in Therapie, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber ich glaube auch nicht, dass es für mich besonders gut funktionieren würde. Und der Grund dafür ist ein sehr lustiger, finde ich, weil es absurd ist, das auszusprechen, aber der Punkt ist, warum ich glaube, dass Therapie nie gut für mich funktionieren würde, weil ich nie davon überzeugt wäre, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, mir intellektuell gewachsen wäre.
Interessant.
Und das ist so ein borderline narzisstischer Grund, zu sagen, das wäre nichts für mich. Aber ja. Es ist sehr aufrichtig. Ich glaube nicht, dass mir das irgendwer da. Ich glaube, ich würde da immer rausgehen und sagen, ja, großartig, Plattitüden, so, das war nicht deep. Und noch dazu muss man sagen, geht's mir gut. Und immer wenn ich Probleme hatte, habe ich mich sehr gut alleine betrunken. Betrunken und irgendein Suchtverhalten an den Tag gelegt. Nein, dann habe ich mich sehr gut allein da durcharbeiten können. Mm. Und ich lege auch sehr viel Wert darauf, das selber machen zu können.
Mm. So. Ja, also ich glaube, es ist klar, es ist wichtig, einen Therapeuten zu respektieren. Also da muss schon, also dass man da irgendwelche Tipps entgegennimmt oder Vertrauen hat, das ist wichtig. Und das ist auch so ein bisschen wie eine Partnersuche, so einen Therapeuten zu finden. Was besonders schwer ist, weil es ja super schwer ist, überhaupt erstmal so ein Vorgespräch zu kriegen. Und eigentlich musst du mit 5 bis 10 Leuten sprechen.
Was sind denn deine Erfahrungen?
Ich finde, diese Frau gibt alle Anzeichen dafür, dass sie keine gute Therapeutin ist, weil das macht man nicht, jemandem so einen reinzudrücken. Ich hatte mal einen, das war ein Erstgespräch und dann habe ich erzählt von Kindheitserlebnissen und dann hat er mich reden lassen. Ich habe wirklich 10, 15 Minuten am Stück erstmal geredet, worum es mir geht. Und dann hat der mich angeguckt und gesagt, ja, was wollen Sie jetzt von mir? Sollte ich Ihnen das glauben oder was? Und ich war so, und dann hat er mir als Zweites hinterher geliefert, wissen Sie was, Herr Hohl, Sie sind mir ein bisschen zu viel, ich möchte Sie nicht therapieren.
Ja.
Und was ist da in mir angesprungen, dieses, oh, der lehnt mich ab. Da wollen wir noch mal sehen, wer hier.
Und, hast du ihn bekommen?
Ich habe ihn zurückbekommen. Oh, ja, ich habe ihn dann wirklich zurückbekommen und war dann happy, dass ich ihn zurückbekommen habe und habe dann einen Tag später gemerkt, fuck, was ging da eigentlich ab? Ja. Der hat mich abgewiesen, ich habe ihn zurückgewonnen. Ich glaube, diese Dynamik, das ist nicht der Mensch, der mich therapieren sollte. Ja. Und habe dann gesagt, ich habe noch mal drüber nachgedacht, ich sage das ab. Aber erstmal hat mich als kranke Person da total mein System gewirkt. Ja. Jemand lädt mich ab, jetzt will ich ihn haben.
Ja. Was ja urmenschlich ist. Also in allen möglichen Konstellationen ist das ja ein Thema und was die meisten Menschen betrifft, dass sie, dass Ablehnung schon sehr anziehend wirken kann.
Total. Ja. Und umgekehrt, jemand, der dich überschüttet mit Aufmerksamkeit, ist manchmal auch ein bisschen beängstigend.
Richtig. Ja, oder auch, dass einfach dein Interesse daran bricht.
Total.
Aber das ist übrigens auch ein guter Punkt nochmal in dem ganzen Kosmos. Was mich auch daran so ein bisschen irritiert an Therapie, ist, bei dem Erlebnis, was du beschreibst mit dem Typen, mit dem Feedback im ersten Gespräch, ich glaube schon, dass da unglaublich viel richtig beschissene Leute beschissene Arbeit machen. Richtig viel, leider. Und das schreckt mich den ganzen Bereich ab. Wohingegen ich nicht glaube, dass Ina zwangsläufig übrigens ihren Job nicht gut macht.
Vielleicht, vielleicht.
Weil ich glaube, das war halt ein humorvoller Winkel.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was auch lustig ist, ist, dass ich glaube, dieses Vorurteil stimmt, dass viele Therapeuten ihren Job nicht gut machen, weil es gibt ja das Vorurteil, viele Leute studieren natürlich Psychologie, weil sie vielleicht selber irgendwelche Themen haben, die sie an sich interessieren und sich deswegen in dieses Feld begeben und dann selber vielleicht noch nicht so durchtherapiert sind und naja, wenn sie dann narzisstische Tendenzen haben oder irgendwelche anderen Probleme, das vielleicht am Patienten auslassen. Ich habe schon häufig Therapeuten kennengelernt im privaten Leben und gedacht, ui, also ob die den Patienten so gut tut oder den Patientinnen, ich weiß es nicht.
Also nicht, genau, also nicht nur Themen, die sie interessieren, sondern dass sie selber sich durch Sachen arbeiten.
Genau.
Ich habe mal irgendwie von einem Therapeuten gehört, aber, also hat er mir auf der Hochzeit erzählt, aber deswegen weiß ich nicht, das war alles so in so einem Gespräch zwischen Sektgläsern, dass es eigentlich mindestens eine starke Empfehlung, wenn nicht sogar eine Form von Verpflichtung für Therapeuten gibt, Selbsttherapie eine gewisse Anzahl von Stunden zu machen.
Muss man, glaube ich. Nach dem Psychologiestudium muss man auch relativ lang diese Therapeutenausbildung machen, die, glaube ich, nochmal 3-4 Jahre dauert.
Ja.
Übrigens jetzt, wir reden schon 5 Minuten, wir haben dich noch gar nicht vorgestellt.
Yes.
Wir sind einfach mal so richtig eingestiegen, weil wir die Leute anfüttern wollten. Neben mir sitzt der wundervolle Rasmus Simancik.
Hi, Grüße.
Grüße. Auch Comedian, guter Freund. Und Rasmus ist der Grund, warum ich diesen Podcast alleine mache.
du bist doch oft gar nicht alleine.
Das stimmt, aber warum ist, aber ich habe hier das Sagen. Ja, ich kann hier die Gäste, I call the shots.
Ja.
Ja, und wenn ich jede Folge über Sucht reden will, dann mache ich das einfach. Und ich hatte dich mal gefragt, ob wir einen Podcast zusammen machen. Und dann hast du gesagt, ich stehe gerade so zwischen 2 Podcasts, ich komme gerade aus einem Podcast raus, ich bin noch nicht ready. du hattest keine Zeit, du hast andere Projekte, hast viel zu tun.
Ich habe dann gesagt, ich merke ja an deinem Podcast, dass du was Ernstes willst. Und ich wäre jetzt gerade maximal für so eine Geschichte, dass man ab und zu abends mal vorbeikommt und eine halbe Stunde vielleicht sich ans Mikro setzt. Aber
so dann bleibe ich auch nicht über Nacht. Und so überhaupt total unverbindlich, so eine offene, aber wir können auch nebenher noch mit anderen Leuten podcasten.
Genau. Ja.
Und das war mir zu wenig.
Für mich ist es auch immer noch nicht vom Tisch, aber Podcast in all dem, was man gerade so macht und versucht, um voranzukommen, Podcast ist eine von den Sachen, wo ich immer noch sage, die fasse ich gerade nicht an.
Ja.
Das war eher das Ding.
Ja, ich habe dann wirklich, auch gedacht, nee, bevor ich, das ist schon auch ein bisschen wie eine Beziehung. Ich glaube, so ein Podcast muss man auch über Jahre sehr regelmäßig durchziehen, bis man da die Früchte erntet. Und wollte dann auch nichts Halbgares anfangen und habe mich dann wirklich eines Morgens entschieden, ich mache das jetzt einfach mal alleine.
Ja.
Habe mich wirklich anfangs sehr merkwürdig gefühlt, gerade die Folgen alleine. Jetzt zwinge ich mich auch mal wieder extra ab und zu Folgen alleine zu machen, um das zu üben. Und merke auch, dass ich so langsam mehr Freude und Routine daran gewinne. Aber umso schöner, dass du jetzt zu Gast bist.
Ich freue mich.
Vielen Dank für die Einladung. Kommen wir ja irgendwann noch mal zusammen. Der Trend geht ja zum Zweitpodcast.
Eben.
Till Reiners macht, glaube ich, 18 Podcasts und der 3 Programme. Geht
zum 18. Podcast, ja.
Aber Till macht wirklich 3 Podcasts oder
so? Also ich weiß, ich wüsste gerade nur von 2, ehrlich gesagt.
Er macht mit Moritz einen Podcast, Moritz Neumeier, und dann mit
Ariana Barbouri.
Genau. Und ich dachte, er hat noch einen dritten. Aber,
auf deren 30. Geburtstag ich übrigens war.
Ach, wirklich?
Ja.
Okay.
So eine funny Story.
Kennst du sie privat, offensichtlich?
Ja, aber nur um Ecken. Es war folgendermaßen, wir haben eine gemeinsame Freundin. Und als die damals mit Herrengedeck angefangen haben zu explodieren, das war wirklich so ganz am Anfang noch, da wollten die mal eine Videofolge drehen für irgend so ein Portal, Freundin.de oder irgend so eine eher weibliches Magazin, die für deren Facebook-Seite live eine Folge streamen wollten. Und dann hat unsere gemeinsame Freundin uns zusammengebracht, weil sie das dann in meinem Büro gemacht hat, in Kreuzberg.
Okay, und da haben die dann das Ganze gefilmt. Und darüber kannten wir uns und dann sind wir immer so ein bisschen in Kontakt geblieben oder haben ab und zu mal geschrieben. Und dann waren wir auch eingeladen zum 30. Geburtstag in einer Bar in Kreuzberg, irgendwo am Moritzplatz. Und
kannst du da jetzt Geschichten erzählen?
Könnte ich tatsächlich, aber das halte ich für sehr unprofessionell.
Wäre es. Das wäre jetzt meine Aufgabe, das rauszukitzeln, aber ich denke, du bist vernünftig genug, das nicht zu machen.
Integer. Und wie gesagt, und wir haben gar keinen Kontakt mehr. Aber es ist immer so ein...
Seitdem, was ist passiert?
Es ist immer so ein lustiger Fun-Fact, dass, weil es dann ja für die, Laura Larsson und Ariana, für die ging das ja weiter steil bergauf und die sind ja richtig etablierte Medienmenschen. Und das ist der andere Podcast, den er macht. Einen dritten wüsste ich nicht. Die hatten noch von Turbokultur produziert diesen Jokes-Podcast. Aber den hatten die dann auslaufen lassen.
Vielleicht verwechsel ich das auch. Er macht ja auf jeden Fall noch die Falsch, aber lustig, die Sendung. Wir machen hier richtig die Till Reiners Promo-Sendung. Ich habe übrigens, als ich mit Ben Bernschneider, mit dem Mode-Influencer gesprochen habe, hat er gerantet über die deutsche Comedy-Szene. Alles scheiße, und außer Till Reiners.
Ach ja, okay,
cool. Außer Till Reiners. Er sagt, alles scheiße, außer Till Reiners.
Ja.
Er kannte jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, das ist ja echt so ein Ding, wenn man mit Leuten über Comedy redet, haben, glaube ich, echt viele noch im Kopf die komplett alte Garde von den 90ern, aus den 90ern, frühen 2000er, die jetzt nicht schlecht sind, aber die sind irgendwie immer noch von, ich sag's mal, Paul Panther, Mario Barth, Ranga Yogeshwar, nee, der andere
nicht klassische Inder. Comedy,
aber nee, wen meinte ich jetzt? Kaya Jana meinte ich.
Ja. Kein Inder.
Ist da nicht was? Ah, der hat nur den Inder gespielt manchmal.
Der hat Inder gespielt, ja, der hat türkische Wurzeln.
Ah, okay.
Naja. Spricht aber kein Türkisch, nach allem, was ich gehört habe.
Okay.
Ja, ist aber lustig, weil du die erwähnst, diese alte Garde. Weil das Lustige ist, dass sie ja immer noch so hochrelevant sind.
Die sind immer noch unterwegs. Du hast ja letztens Opener gemacht für Michael Mittermeier.
Richtig, Michael Mittermeier ist gut unterwegs.
Den ich 2001 in Köln im E-Werk vor 3000 Leuten oder sowas. Ja.
Damals war der schon riesig.
Im auch Prinzip. Mit Cappy auf, weißt du, so diese Cappy rückwärts.
Ja,
weißt du,
noch die Zeit? Klar.
Und Lederhose und blauem T-Shirt.
Und hat der Gesichter gemacht damals, ne? Der hat doch immer so diesen Gesichtskasper gehabt, oder?
Und der hatte, früher wie Sven Väth auf der Love Parade, so ein Gesichtskasper, komplett auf Teilen. Der hatte einen Signature-Look eigentlich, ne? So diese Lederhose, blaues T-Shirt und wäre das was für dich?
Alle paar Jahre geändert.
Wäre das was für dich,
so ein Signature-Look? Nicht, wenn es einer ist. Signature-Look an sich ist ja eine gute Sache, eher wenn du sagst, du hast einen Stil. Mhm. So kannst du ja sagen, Felix Lobrecht hat auch einen Signature-Look. Aber er trägt nicht immer dasselbe
Outfit. Nicht immer dasselbe. Es gibt in Australien Comedian, der hat immer so einen roten Adidas Tracksuit an. Finde ich aber auch ein bisschen peinlich, das ist so dein Ding.
Ja, für mich wäre es nichts. Das ist ja das, was wir eigentlich immer versuchen, nicht zu sein, dass wir Comedians sind, die ein Ding haben.
Ja. Ja.
Also ich meine, bei manchen ist es ganz lustig, wenn Bert Kreischer oben ohne auftritt oder so und das ist ein Signature-Ding, okay. Aber wir sagen ja alle, oh, wir wollen, du willst nicht der Startup-Typ sein oder der
Drogentyp.
Genau, oder der Drogentyp sein. So.
Ja.
Natürlich will man das alles sein, aber nicht das eine oder irgendwer, der einen bestimmten Migrationshintergrund hat, will nicht immer nur der Ägypter dann sein oder sonst was. So.
Ja.
Das wollen wir eigentlich nicht. Und dann mit einer Uniform dahin zu arbeiten, erscheint mir irgendwie kontraintuitiv.
Das gibt es nicht mehr so. Das gab es ja in den 90ern, frühen 2000ern viel, diese Rollen, ne? Also auch ein Paul Panzer, Cindy aus Marzahn.
Aber auch Paul Panzer ist ein gutes Beispiel, weswegen ich vorhin gesagt habe, wie hochrelevant die noch sind.
Der ist noch unterwegs auch, ne?
Ja, unterwegs ist gut. Als hier Berliner Comedy Clash war, der erste, bei dem ich dann leider krank war, im Tempodrom. So kleine Arena,
ja.
200 Leute oder so, war zur selben Zeit nebenan Paul Panzer. Aber so wie ich es verstanden habe.
Mit 3000 Leuten.
3,5, glaube ich. Und 2 Tage hintereinander oder so. Ja, und das ist schon absurd.
Man bleibt als Comedian irgendwie sehr lange relevant, glaube ich, wenn man mal ein bestimmtes, ich glaube, das ist nachhaltiger als jetzt zum Beispiel Musikstars. Ich glaube, wenn du einmal eine Tour gespielt hast und so 500.000er Räume gefüllt hast, bleibt das dann so oder haben diese Leute einfach
Ich weiß es nicht. Neulich habe ich ein Gespräch, also ich habe den VMP-Podcast gehört und Falk Pircek hat mit Jonas darüber gesprochen, dass es genau nicht so ist, sondern dass du eigentlich im Showbusiness allgemein, dass man dir sagt, du hast anderthalb, zwei gute Jahre und da bist du irgendwie ganz oben und dann kannst du eigentlich nur wieder, ich glaube, dann ist die Frage, ob schnell oder langsam runtergeht.
Die Zyklen sind, glaube ich, auch schneller geworden. Ich meine, wenn du früher vergleichst, diese Leute sind ja wirklich über Jahrzehnte in großen RTL-Fernsehabendsendungen gewesen, regelmäßig. Haben ja wirklich, auch in der Zeit, wo einfach noch nicht so viele Leute irgendwie medial stattgefunden haben. Mhm. Und heute siehst du ja auch bei Influencern, so diese Hype-Zeit ist schon kürzer. Man kann dafür auch schneller nach oben kommen, aber wahrscheinlich, um oben zu bleiben, muss man wahrscheinlich die ganze Zeit. Es ist ja auch mittlerweile nicht mehr so, dass TikTok oder Instagram dir, ach, der lief jetzt ein Jahr, so, das ist jetzt safe. Nee, du musst mir immer wieder beweisen, dass du relevant bist. Ne? Ja. Wahrscheinlich.
Oder es passieren so Dinge wie, haben wir gestern Backstage drüber gesprochen, heftig.co.
Heftig.co. Like, wer es noch kennt.
Like, wer es noch like, kennt.
Die vierte, das war so ein Clickbait-Netzwerk auf Facebook, ne?
Ja.
Wo so richtig so Überschriften, so das wird dich überraschen, das vierte Bild, du wirst in Ohnmacht fallen und aufwachen, während du einen Blowjob kriegst.
Eigentlich ist es so 10 ehemalige Sitcom-Stars und was sie heute machen. Nummer 7 wirst du nicht glauben.
Und man denkt, und ich habe jedes Mal gedacht, was für ein Scheiß, und dann habe ich mir die Galerie durchgeklickt und dann habe ich drauf geklickt.
Und das oder das Preview-Bild, was du gesehen hast, war dann immer das allerletzte und man hat immer weiter geklickt.
Ja, und das hat Facebook irgendwann
genau, die sind in Schwierigkeiten gekommen, weil der Algorithmus sich geändert hat und solche Sachen nicht mehr pumpen wollte.
Zu spammy.
Aber stimmt, es hat sich natürlich arg verändert. Also Relevanz oder relevant bleiben ist eine ganz andere Nummer, wenn Entertainment-Inhalte 30 Sekunden lang sind. Das ist ja schon ein Punkt.
Ja. Das heißt, dass uns von den Leuten, die den Podcast begonnen haben, jetzt ungefähr noch 8% zuhören zu dieser Minute. Das heißt, wir sind eigentlich unter uns. Wir können jetzt mal richtig offen reden.
Ja,
Rasmus, bitte, jetzt bitte. Karten auf den Tisch. Ich habe hab von einer lustigen, interessanten Studie gelesen, die irgendwie etwas betrifft, was wir diese Woche erfahren haben.
Warte mal, eine Rückfrage. Du hast, ich sollte ja deine Stories nicht schauen.
Ja, das war die,
das war die Geschichte,
das war, was ich vorgelesen
habe. Das hast du direkt geteilt?
Ich habe es geteilt.
Hast du geantwortet? Das wollte ich vorhin noch fragen.
Ich antworte dann meistens mit irgendwie schon irgendwie so Lachsmiley oder so oder einfach sowas. Ja. Aber ich glaube, ich habe gesagt, weil sie gefragt hat, ob ich auch häufiger im KitKat bin. Ich so, nee, ich bin nicht mehr im KitKat. Auch nach der Lindemann-Geschichte bin ich nicht mehr im KitKat.
Ja.
Anderen Erfahrungen. Genau, das schreibe ich. Aber ja, auch wenn ich
jetzt so ein bisschen so, als ob du so mit Till Lindemann an dem Wochenende irgendwie ein kleines Aufeinandertreffen gehabt hättest.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nicht, wir haben noch angestoßen und dann kann ich mich an nichts erinnern. Ich habe was Interessantes gelesen und zwar
Studie.
Nicht Studie, genau, die Studie. Was ist gelesen? Ich habe ein Reel gesehen. Man sagt aber trotzdem immer noch, ich habe da was gelesen.
Ich versuche da ehrlich mit mir selbst zu sein.
Also. Wir haben ein Reel gesehen oder wir haben TikTok gesehen und zwar wurde untersucht, wenn man jemandem eine WhatsApp-Nachricht schickt per Text oder eine Sprachnotiz schickt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Person den Inhalt richtig versteht, so wie du ihn gemeint hast. Und die Leute, die die Nachricht geschickt haben, haben die Annahme getroffen, dass sowohl bei der Sprachnotiz als auch bei der geschriebenen Notiz zu 80% die Leute richtig interpretiert werden, was ihre Intention wirklich dahinter ist. 80%.
Welche Leute, die die Studie gemacht haben?
Genau, ich schicke dir eine Nachricht und ich nehme an, dass du zu 80% den Inhalt richtig einordnest, den ich dir da schicke. Und das macht keinen Unterschied, ob ich dir das per Text oder per Audionachricht schicke. Und dann wurde geschaut, wie hoch prozentual wirklich die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand das richtig einordnen. Und was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich richtig verstanden werde, wenn ich jemandem eine geschriebene Nachricht schicke?
Ich weiß, du willst jetzt, in erster Linie willst du jetzt eine Zahl von mir. Und ich muss aber sagen,
du kannst auch noch ein bisschen ausholen. Wir haben Zeit hier.
Lass uns im Anschluss dann darüber ausholen. Ich würde sagen, wahrscheinlich 40% oder so.
Es sind immerhin 56%, aber es ist ungefähr die Hälfte. Also es ist so 50. Mhm. Es ist wie so ein, das wird einmal gewürfelt, ob du das richtig verstehst. Ist sehr gering. Bei Sprachnotizen aber 73%. Also ist um 50% höher.
Also ich will nicht den verkappten Wissenschaftler raushängen lassen oder so, aber es hört sich nach einem per se erstmal ziemlich makelhaften Studiendesign an.
Ich glaube keine Studie, die ich nie selber bezahlt habe.
Also so ein gefälscht, sagt man.
Okay, sorry.
Ist klar, dass in deiner Welt heißt es bezahlt. Aber die Sache ist ja die, ist da jetzt irgendwie schon mit eindesignt, welcher Art die Inhalte sind? Weil wenn das keine Variable ist im Ganzen, von was für Inhalten wir reden, die verstanden oder missverstanden werden können, dann wird es ja schon super schwierig.
Dann ja, da welche hast du schon,
Länge?
So. Da hast du schon recht. Natürlich, wenn es um gerade, ich sage jetzt mal, um ein Streitgespräch geht, wird es wahrscheinlich schneller falsch verstanden, um persönliche Themen, um Beziehungsthemen, als wenn hier, lass uns Montag um 13 Uhr treffen. Oder so kommst du in meine Wohnung rein.
Genau.
Was,
hättest du mal eine Sprachnachricht?
Hätte ich mal, vielleicht.
Das wäre ein guter.
Ja. Das wäre ein guter, weil okay, ich habe darauf, ich habe dir eben geschrieben, wie du in meine Wohnung reinkommst. Ja. Und du meinst schon so, ja, ich habe dir angeboten, dich unten abzuholen. Und dann meintest du so, ja, werde ich wohl gerade noch schaffen. Ja. Habe ich es dir beschrieben?
Das waren nicht ganz die Worte, aber ich verstehe, dass wir.
Du musstest zweimal anrufen.
Naja, das zweite Mal war nicht absichtlich.
Okay.
Und das erste Mal, ich bin einfach, du hast an einer Stelle hieß, also erstmal durchs erste Tor.
Ja.
War insofern schwierig, weil ich nicht 100% wusste, ob es der Eingang war oder ob ich danach so lange gehen soll, bis nochmal ein Tor kommt.
Ja.
So. Dann hast du gesagt links. Und da bin ich einfach geradeaus auf die Tür geradeaus zu, die dann links in der Ecke war.
Also dein Fehler. Halten wir mal fest hier.
In meiner Welt niemandes Fehler.
Okay.
Außer maximal verkopfte Architekten, die euch hier. Aber das ist natürlich ein interessantes Beispiel. Aber das ist nur eine Variable. Also wenn das jetzt eine, sagen wir mal, eine multivariate Regression wäre und wir wirklich versuchen würden.
Jetzt haben wir jeden verloren.
Statistische Signifikanz rauszufinden.
Ja.
Von der ganzen Sache. Ist die Beziehung der Person eingefaktet.
Ja. So. Ich wollte gar nicht so tief da einsteigen. Also, aber was ja die Quintessenz ist, dass das ist auf jeden Fall, dass man viel schneller missverstanden wird, wenn man etwas per Text schreibt.
Ja.
Und wahrscheinlich, wenn man anruft, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel höher.
Ja, wir hatten ja selber eine Situation.
Genau.
Vor zwei Tagen.
Vor zwei, drei Tagen. Die wir dann lustigerweise, wir haben ja erst Schriftverkehr gehabt.
Ja.
Schriftverkehr klingt noch ein bisschen nach Goethe und Schiller. Wow, Goethe und Schiller. Wow, hätten Goethe und Schiller Sprachnotizen geschickt?
Meinst oder du, hätten die nicht? Meinst du, ich glaube, die hätten erst geschrieben und dann wären die auch so an ihre Grenzen gekommen. Aber meinst du, dass es irgendwann mal so andersrum ist, dass wenn wir vielleicht noch wichtige Figuren deutscher Kultur werden, dass man irgendwann in 100 Jahren mal so WhatsApp zwischen uns abdruckt? Ich hoffe nicht, weil du kennst unseren WhatsApp-Austausch.
Ich habe problematischere WhatsApp-Verläufe mit dem Koks-Taxi früher.
Jetzt bin ich ein bisschen neidisch.
Nee, aber ich glaube, das wird niemanden interessieren.
Nee?
Nee, ich glaube.
Aber warum ist so ein Briefwechsel, ich weiß übrigens gar nicht, ob es Briefwechsel Goethe-Schiller gab.
Doch.
Gab's, ja?
Ja, ja.
Aber es gibt ja alles Mögliche, ne? Es gibt auch, keine Ahnung, es gibt auch Charles Bukowski hat mit seinem deutschen Übersetzer jahrelang eine Brieffreundschaft gehabt, die es auch im Nachhinein abgedruckt wurde und so. Ja. Es gibt ja immer wieder.
Hitler-Tagebücher auch erst im Nachhinein.
Ja, aber das ist ja sehr.
Das war fake.
Ja. danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast.
Schreibst du Tagebuch?
Nein.
Ich überlege manchmal, ich schreibe Tagebuch und es geht ja eigentlich nur um mein seelisches Wohlbefinden und ob mir das gut tut. Ich überlege manchmal doch schon, oh, das hätte ich jetzt ein bisschen besser, eleganter formulieren können. Vielleicht wird mein Tagebuch doch irgendwann gefunden und abgedruckt und dann
Also ich glaube auch, ich könnte es nicht abstellen. Die Motivation, die finde ich interessant. Wenn man darüber nachdenkt, dass man vielleicht mal wichtig gewesen sein könnte. Also im Futur 2 denkt. Und das dann, oder auch eine schönere Handschrift dann oder so, wenn das irgendwer mal liest, soll der denken.
Stimmt, ja. Oder
shit together.
Genau, keine Fehler. Aber glaubst du an deine, ist dir deine Legacy wichtig? Ist das was, wo du auch nur eine Sekunde einen Gedanken dran verschwendest?
Das ist irgendwie so eine interessante Frage, wo ich mich, glaube ich, noch nicht richtig durchgearbeitet habe, weil mir ist so, ich will ja schon, wir sind ja schon schöpferisch unterwegs. Mhm. So, ich will ja, aber ich glaube, ich bin meist eher auf das Leben, was ich lebe, konzentriert. Wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich fange relativ alt an, auf die Bühne zu gehen und arbeite da jetzt irgendwie 4 Jahre so viel dran, dass es inzwischen tatsächlich ein Job ist und so weiter und so fort und man will mal mehr und man will ein Programm und man will unfassbar gut werden, man will in der Lage sein, hunderte von Leuten zu unterhalten. Auf
schon Bühne. Tausende.
Schon
ich
Tausende.
Ich würde schon gern Tausende.
Genau, aber jetzt gerade Hunderte. So.
Ja. Ja.
Und das ist aber alles immer sehr auf mein Leben jetzt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ich habe auch manchmal so diese weirden Sachen, dass ich mir so vorstelle, wie wenn ich zu früh sterbe, wie Leute in einer Dokumentation über mich reden.
Aber damit über in der Dokumentation über dich geredet wird, musst du noch ein bisschen mehr Relevanz erreichen.
Das ist mir schon klar, du Arschloch.
Also du darfst die nächsten 2 Jahre nicht sterben. Dann
ist das keine Dokumentation. Das wird
nicht reichen?
Nee.
Ja, aber vielleicht doch.
Auch dieser Podcast vielleicht ist der Durchbruch.
Moment.
Es gibt ja immer noch eine andere Möglichkeit.
Ja.
Weil wenn sie dann irgendwie bei mir im Keller die Leichen von 17 Prostituierten finden, dann habe ich eine Chance auf meine Doku.
Dann hast du eine Chance, ja.
So,
also wenn du komplett Jeffrey Dahmer gehst.
Ja, I go Jeffrey Dahmer.
You go
full Jeffrey.
Going full Jeffrey Dahmer. Aber zum Thema Legacy, mein Sohn hat was sehr Philosophisches gesagt, wie ich finde, diese Woche. Mhm. Und zwar meine Kinder haben den Barbie-Film gesehen, den sie super fanden. Habe ich auch sehr viel Gutes drüber gehört.
Ich auch, ja.
Sehr viele gute Sachen gehört.
Ich mag auch die Regisseurin sehr gerne, von daher freue ich mich da schon drauf, den zu sehen.
Ich glaube, ich werde ihn mir auch angucken. Und die Kinder fanden den Film super. Und dann meinte er so, oh, ich werde jetzt aber nichts zu posten oder sonst wie zu sagen. Der ist jetzt geil, aber ehrlicherweise, everything is cringe in a month. Alles, in einem Monat ist alles peinlich. Und es stimmt irgendwie. Und dann meinte er so, es gibt wenig Sachen. Dann meinte er, ich glaube, er hat sogar gesagt, Breaking Bad oder Friends. Aber dann meinte er so, selbst Stranger Things, completely cringe now.
Ja, weil ich will aber nicht, ich finde es witzig und interessant, aber ich will auch nicht mitgehen. Ich finde,
naja,
das ist eine komische Haltung. Das ist halt eine Haltung.
Das ist eine Teenager.
Ja, genau.
Das ist eine Teenager-Haltung, aber es stimmt schon irgendwie, wenn man sich Sachen anschaut von vor einem Jahr, von einem selber, kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, ach, da bin ich immer noch mit zufrieden? Oder wird es durch die ständige Weiterentwicklung? Till Reiners hatte auch schon wieder gepostet, denn diese Woche eine Karte von sich, ein Ticket, eine Eintrittskarte von vor 10 Jahren von einem Programm. Meinte, wie 10 Jahre weiter, 4 Programme dazwischen. Oh, war ziemlich mittelmäßig damals.
Aber wird er das hat immer schon gesagt, dass sein erstes Programm, er hat es mal als eine Frechheit bezeichnet.
Echt?
Ja, weil er damals einfach nur die guten Poetry Slam Texte, die er hatte, einfach nur zusammengetackert hat. Und dann
ich wusste gar nicht, dass er auch Poetry Slam gemacht hat.
Ja, der war ein richtiger Slammer, der dann halt sehr, sehr stand-upig war auf eine Art.
Poetry Slam zum Erklären ist ungefähr wie Stand-up-Comedy, nur ohne Punchlines.
Das sagen Leute immer so. Aber ich weiß, zu der Zeit, als ich das zum Beispiel schon machen wollte, auf die Bühne gehen und witzig sein, da war das zu einer Zeit, als es einfach Poetry Slam groß war. Und da wollte ich das machen, weil mich einige lustige Poetry Slammer fasziniert haben. So.
Ja. Alter, ich war da nie drin. Aber meinst du, also die Frage war ja, meinst du das, hast du das jetzt schon oder meinst du, dass jemals man sagt, dass man auf Dinge zurückblickt von vor 5 Jahren und sagt so, bin ich immer noch mega happy mit?
Ja, kommt drauf. Erstmal, was sind Dinge? Also in dem Kunst. Fall zum Beispiel, meinst du nur Bühne dann?
Ich meine es in erster Linie mal.
Ich kann dir sagen, also ganz konkret, ich hab ein paar hundert Auftritte gehabt, bevor ich angefangen habe, Instagram zu machen. Mhm. Und dann habe ich erst angefangen, Sachen zu posten, aber dann auch sehr viel. Und alles, was ich da habe, ist voll okay für mich. Da ist nichts, wo ich sage, also da sind sicherlich Sachen, wo ich sage, das oder auch das Bit wurde noch deutlich besser, als es zu dem Zeitpunkt war oder so, als ich es gepostet habe. Mhm. Aber da ist nichts, wo ich nicht hinschauen kann. Anders ist es bei der Aufzeichnung vom Comedy-Kollektiv, RBB, was eine coole Aufzeichnung war.
Waren das die 15 Minuten im,
genau.
Im Monkey?
Genau, die haben damals haben eine Staffel gemacht, wo viele Comedians aus der Berliner Szene 15 Minuten Auftritt
hatten. War ich auch dabei.
Genau, du warst auch dabei. Ne? Ja. Und den kann ich mir zum Beispiel kaum anschauen. Da ist die Entwicklung seither einfach zu groß gewesen.
Obwohl es ja auch okay ist eigentlich, ich finde, Sachen auf Social Media zu posten und dass die Leute dann einfach sehen, dass da eine Entwicklung ist.
Ich bereue das jetzt eh nicht oder so. Ja. Also das muss ja, wie gesagt, weil er jetzt so oft schon vorkam, aber das muss ja Till viel krasser noch so gehen.
Wir kommen rüber als die größten Till-Fans.
Ja.
Ah, Till ist auch super.
Ja.
Ist auch ziemlich, ist auch ziemlich gut. Wir sind abgekommen. Ich bin ja,
Also ist es, ist denn alles cringe in einem Monat? Weil das würde ja so Begriffe wie zeitlos ad absurdum führen. Und vor allem ist es ja lustig von einer, ich meine, das betrifft vermutlich nicht deine Kinder, aber das ist ja eine interessante Haltung für eine Generation, die einfach heftig viel postet. Muss ja nicht mal Kunst sein, aber generell ist das Mitteilungsbedürfnis ja sehr hoch.
Aber das zeigt ja auch so ein bisschen diesen, was ursprünglich von Snapchat kam. Auf Englisch sagt man ephemeral content, also Content, der einen Tag da ist und dann sofort verschwindet oder Bilder, die man sich einmal anschaut. Mhm. Und Instagram und Facebook war ja noch dieses Zeitalter, ich habe so mein Profil und das Profil muss gut aussehen. Mhm. Und ich glaube, es hat schon einen Vorteil, wenn man so ein bisschen diese Last von einem nimmt, oh, das wird jetzt für immer zu sehen sein, ich hau das jetzt einfach mal raus. Und ich glaube, dadurch entstehen schon Dinge, die vielleicht auch manchmal cooler oder besonderer sind und sonst nicht entstehen würden.
Ich glaube, es wird sich aber auch viel keine Gedanken darum gemacht, ob das überhaupt existiert im Internet.
Ja.
Weil sonst wäre doch Amateurpornografie nicht so groß. Also, und Onlyfans und so weiter, das wird ja immer wieder diskutiert. Ist das jetzt alles so self-empowering, was die da machen? Mhm. Oder realisieren die nicht, dass sie gerade, was sie gerade ins Internet tätowieren?
Ja.
An Inhalten.
Ich glaube, da ist mittlerweile aber mehr Sinn für da als noch vor 10, 15 Jahren. Hm. Also ich glaube so, dass die Generation meiner Kinder, die beide noch keinen Onlyfans haben.
Noch. Du hast noch gesagt.
Ja.
Also, ich fühle sie da langsam ran.
Also von mir wird es nicht kommen, aber ich kann es ihnen natürlich auch nicht verbieten ab einem gewissen Zeitpunkt.
Das ist richtig.
Ich hoffe, dass sie nicht den Weg eingehen.
Moritz, das ist lustig, weil bis zu einem gewissen Zeitpunkt dürfen sie es nicht und du könntest es ihnen verbieten. Und ab einem gewissen Zeitpunkt dürfen sie es und du könntest es ihnen nicht verbieten.
Das sind wie Drogen.
Du stehst nicht über dem Gesetz.
Ich stehe nicht über dem Gesetz, das ist richtig. Aber ich glaube, dass da schon mehr Sinn für da ist und dass die auch mehr beigebracht kriegen, dass man darauf achtet, was man postet. Und ich glaube, es gab so eine Generation, als das aufkam, dass man einfach so wahllos so die besoffenen Bilder von sich hochgestellt hat.
Ja, ich glaube nicht. Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich ist der Punkt der, dass Menschen einfach sehr unterschiedlich sind und wir versuchen gerade so einen Allgemeinposten aufzustellen, was nicht funktioniert. Aber das stimmt schon. Es gab dieses Ding, dass sie damals nicht gerafft haben, wie man seine Privatsphäre-Einstellung bei Facebook macht und dann sich gewundert haben, dass im Vorstellungsgespräch die Fotos von, wo sie auf dem Oktoberfest kotzen, rausgeholt werden, so ungefähr. Das stimmt, dass sie da mehr Medienkompetenz heute haben, aber auf der anderen Seite, wenn du dir diese Masse an Inhalten anschaust und auch was für Inhalte, dann denke ich, okay, haben sie nicht. Also ich kann keine allgemeine
Aussage. Ich weiß nicht, wo du dich rumtreibst im Internet. Also wo ich unterwegs
bin. Soll ich aufzählen?
gerne. Ist kein Das ist übrigens ein Punkt, ich muss eigentlich immer damit rechnen, meine Kinder haben schon Spotify-Zugang. Mhm. Ich habe die große Hoffnung, dass denen das einfach auch zu langweilig und irgendwann auch zu peinlich wäre, das anzuhören und dass sie dann nicht das weiter verfolgen. Aber auch mit meinen Videos, die ich mache auf Instagram, muss ich mittlerweile schon damit rechnen, dass das von Freunden meiner Kinder konsumiert wird.
Aber das war doch viel heftiger
früher.
In der Zeit, in der du
TikTok.
Ja,
da waren die noch jünger. Da waren die noch nicht so.
Ist fair, ja.
Okay. Ja. Okay. Ja. Naja.
Aber du auch präsenter.
Da war ich präsenter.
Anders.
Inter zum Thema Everything is cringe in a month. Hab ich habe ein paar Sachen gelöscht mittlerweile. Ist auch okay. Müssen wir jetzt auch nicht darauf eingehen. Ein paar Leute.
So fast, als ob du mich bitten würdest, darauf einzugehen, aber.
Nein. Wirklich. Vielleicht zu einer anderen Folge. Muss ich jetzt nicht. Ich arbeite hart daran, eine neue Online-Identität aufzubauen.
Ich kann mich sogar noch erinnern, als ich gesehen habe, ohne dass du es erzählt hast oder so, dass du deinen Namen geändert hattest. Das fand ich witzig.
Von Monkey Moritz.
Von Monkey Moritz auf deinen Klarnamen mit dem Attribut Stand-Up-Comedy oder Stand-Up-Comedian. Und ich habe das mitbekommen. Genauso wie neulich mit dem blauen Haken, da habe ich ja dich, ich habe es zufällig gesehen und habe dich ja direkt angeschrieben und geroastet. Und während du dich schon längst selbst geroastet hast. Ne?
Ja.
Und deswegen, daran konnte ich mich erinnern.
Aber Monkey Moritz war eine super, hat als Brand sehr gut funktioniert. Also auch heute, wenn mich Leute fragen, so, ey, wie heißt du auf Insta? Moritz-Hohl ist eh scheiße, weil das ein weicher Konsonant ist. Monkey Moritz ist aber auch ein bisschen, ich will einfach so heißen, wie ich heiße auf der Bühne. Das ist auch das, was ich versuche zu verkörpern und dann nicht irgendwie eine Kunst. Es gibt ja auch wenige Comedians, die irgendwie jetzt mit einem Kunstnamen auftreten oder irgendwie der lustige Rasmus oder sowas.
Du meinst Rasmus, haha?
Stimmt. Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, wo du dein Insta mal pluggen kannst.
Ja, der ist Rasmus.haha.
Rasmus.haha.
Ich sehe immer davon ab. Also erstmal habe ich einen unbekömmlichen Nachnamen, der nicht sehr gut funktioniert als Marke, der schwierig ist. Und gleichzeitig habe ich einen sehr distinkten Vornamen und habe dann immer mal wieder gedacht, ob ich einfach, also eigentlich gehe ich meistens nur als Rasmus auf die Bühne und lasse mich auch so ansagen. Und aber gleichzeitig habe ich irgendwie dann noch nicht so die finale Entscheidung getroffen, weswegen.
Schreib's mal in die Kommis.
Ja. Schreibt's mal in die Comments.
Schreibt's mal in die Comments. Ist es zum Ansagen ein bisschen, hat nicht so einen guten Flow. Und hier ist für euch Rasmus.
Naja, du könntest das ja auch Jana Jansen-mäßig machen. Die würde dann wie so ein WWF-Promoter, würde die schreien.
Rasmus.
Das kann man schon machen.
Das ist auch ein Hörerlebnis. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was unser Thema war, wo wir uns leicht missverstanden hatten. Das sage ich jetzt einfach mal so. Es ging um das Till Lindemann-Thema.
Richtig.
Ja. Es wirkt ja fast schon ein wenig alt und es ist durch das Thema. Eigentlich ist das Thema noch überhaupt nicht durch. Nee. Also wir stehen immer noch bei dem Punkt, wo wir, und ist auch lustig, ist glaube ich gerade mal 6 bis 8 Wochen her, oder? Dass das erste da rauskam, es ist überhaupt nicht durch. Aber ich habe das Gefühl, dass es der Medientross schon weiterzieht und das Thema einfach nicht mehr interessant ist.
Ja, dem Till Lindemann kam auf jeden Fall ein gewisses Wildschwein sehr gelegen gerade, glaube ich.
Dass die nächste Sau durchs Dorf getrieben wurde, ne?
Ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, in meiner ersten Podcast-Folge habe ich noch über den Dalai Lama gesprochen, der einen Jungen gebeten hat, ein minderjähriges Kind gebeten hat, an seiner Zunge zu lutschen. Was dieses Kind auch gemacht hat dann, das Ganze ist auf Video, das Thema war schon einen Tag später gegessen.
Naja, zumindest, vielleicht nicht ganz so schnell, aber zumindest hat er es voll geowned. Das ist ja so eine
Sache. I'm a pedophile. So what?
Das ist nicht ganz. Aber zumindest zugeben, darüber sprechen, zur Verfügung stehen für einen Kommentar, das fehlt ja alles letzten Endes.
Bei Till Lindemann. Ja. Genau, wir hatten so ein bisschen den Punkt, ich glaube, die große Diskussion, die ja im Raum steht, auf der einen Seite haben wir jetzt mal, wenn wir die ganz verhärteten Seiten haben, ein Gericht muss so etwas entscheiden. Und natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Natürlich ist es auch gut, dass es in Deutschland sowas gibt, wie das Rufmord bestraft wird. Man darf nicht Dinge über Leute behaupten, ohne dass die vom Gericht entschieden sind. Das ist erstmal gut. Auf der anderen Seite, auf der sehr linken Seite, wenn auch nur ein Opfer irgendwas meldet von einem sexuellen Übergriff oder einem sexuellen Straftat, dann glauben wir dem und dann steht das für uns eigentlich fest. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Das Problem ist natürlich, dass Gerichte in den meisten Fällen, also es heißt ja nicht nur, weil ein Gericht jemanden freispricht, dass eine Person unschuldig ist im Sinne der, im Sinne des Gesetzes, aber nicht im Sinne der Tat, weil auch mangels Beweisen, die ja immer schwer sind
bei
Sexualstraftaten.
Oder auch unschuldig einfach im Moralischen.
Stimmt, aber bei Sexualstraftaten natürlich immer schwierig. Meistens sind zwei Leute involviert. Steht Aussage gegen Aussage. Oft gibt es keine Beweise oder es hat dann einfach so K.O.-Tropfen zum Beispiel, kannst du nicht lange nachweisen. Verletzung war dann vielleicht die Person nicht beim Arzt, das ist nicht genau zuzuordnen. Es ist, ich glaube, so einer der schwierigsten Themen überhaupt, die zu belangen sind. Mhm. Und die dann auch noch mit Scham behaftet sind für die Opfer. Die müssen dann vor Gericht das alles nochmal auspacken, werden konfrontiert mit einer sehr geringen Chance, das überhaupt zu gewinnen. Warum auch sehr viele Straftaten dann nicht angezeigt werden.
Großteil, ne?
Großteil. Und jetzt haben wir diesen Fall. Und du hattest ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wo ist denn die Grenze? Ja, jetzt gibt es 20, ich hab nicht gezählt, 20, 30, ich glaube, es gibt noch mehr Berichte von Frauen, die irgendwie da was berichten. Es gibt Chatverläufe, es gibt natürlich gibt es keine Beweise.
Da muss aber ein bisschen mehr Kontext geben. Ja. Wo ist die Grenze? Weil diese Frage nach der Grenze habe ich ja noch aufgebracht, weil der Konflikt war folgender. Wir haben uns ausgetauscht über das Verhalten des KitKats. In dem Kontext
zu
sagen, die lassen so jemanden wie Till Lindemann gerade rein. So.
Vielleicht nochmal kurz sagen, Till Lindemann nach dem Konzert, Sonntag vor letzte Woche, jetzt genau eine Woche her, war Till Lindemann im KitKat und die haben ihn reingelassen. KitKat ist ein Techno-Club, aber ein sehr sexpositiver Club. Da ist es okay, nackt zu sein oder auch sexuelle Handlungen zu vollführen.
Wichtig aber, dass sie sich wohlfühlen.
Wichtig, dass sie sich wohlfühlen, dass auch Grenzen eingehalten werden. Da gilt trotzdem Consent. Es ist kein Swinger-Club. Es ist, auch im Swinger-Club gilt Consent übrigens. Es ist kein Puff, wo auch Consent gilt im Übrigen.
Wir sollen jetzt aufhören mit weiteren, es ist kein Beispiel.
Es gilt einfach Consent. Also man muss da miteinander sprechen und darf nicht einfach Leute anfassen und sicherlich problematisch eine Person dort reinzulassen, gegen die gerade Dinge im Raum stehen, die einfach gegen diese ganzen Regeln sprechen.
Genau. Und daraufhin haben Sie sich mit einer Pressemitteilung gerechtfertigt oder was? Und die ging in die Richtung?
Wir wissen ja nichts.
Und daraufhin war in unserem Austausch war mein Gedanke, dass ich es grundsätzlich okay finde, wenn Organisationen, Unternehmen, Club in dem Fall nach der Maxime handeln oder auch das zum Ausdruck bringen, dass sie sagen, wir wissen nicht genau, was passiert ist, hätten dann aber trotzdem sagen sollen, aber weil das im Raum steht, lassen wir so eine Person gerade nicht rein. Und aber da ist bei uns stand schon das Missverständnis.
Dass das deine Meinung ist.
So ein bisschen.
Habe ich so aufgefasst.
Genau. Also es ging dann so schnell in die Richtung, du findest, wir wissen nichts. Ja. Und ich habe aber irgendwann, und da habe ich dann eine lange Sprachnachricht geschickt, nachdem wir textlich irgendwie so ein bisschen auseinandergedriftet waren. Mhm. Und da hatte ich ja gesagt, wenn du mich persönlich fragst, ich halte den für schuldig und ich finde, das ist ein ganz furchtbarer Typ und er verdient Schlimmeres als das, was unser Rechtssystem dem geben kann.
So weit würde ich noch nicht mal gehen.
Ja.
Ich bin nicht so, also diese Schiene Todesstrafe für Vergewaltiger und Pädophile bin ich nicht.
Glaube ich auch nicht dran. Also gerade bei Pädophilen finde ich es sau schwierig, weil es selbst ein Krankheitsbild ist.
Aber das ist nicht jede Straftat resultiert wahrscheinlich aus dem Krankheitsbild.
Das weiß ich nicht.
Vielleicht auch nicht.
Vielleicht. Das weiß ich nicht. Also das Ding ist ja, du musst überlegen, es gibt sehr viel, also einfach mal so ausgedrückt, es gibt sehr viel mehr Pädophile als Kinderficker.
Natürlich.
So. Und wenn du.
Das ist ja erstmal die Veranlagung. Das heißt ja nicht, dass du.
So ist es. Deswegen, ich kann Pädophilen per se gar nicht so verurteilen, solange er weiß, dass er da nicht handeln darf, wenn er irgendwelche Dränge hat.
Ja.
Das ist das Schlimme, wenn jemand handelt oder sich nie helfen lässt oder sonst was.
Ja. Es gibt ja mittlerweile, da habe ich eine lustige Geschichte dazu. Habe ich auch
mal. Die ist bestimmt lustig.
Nee, ein bisschen tragisch auch. Es gibt, mittlerweile gibt es ja glücklicherweise, und das ist auch einer der Gründe, warum, weiß ich jetzt gar nicht, glaube ich, angezeigte Fälle der Pädophilie runtergehen. Es gibt mittlerweile Stellen, auch in der Charité, wo sich solche Leute anonym dran wenden können und dann auch behandelt werden, was früher in der Form nicht so gab. Und ich hatte mal mit meinem Therapeuten zum Thema Pornosucht, Sexsucht, solche Themen überlegt, ob ich eine Sexualtherapie mache. Und dann meinte er, gibt es in der Charité eine Nummer, da kannst du anrufen. Und dann habe ich bei dieser Nummer angerufen, da war eine Bandansage mit, hier ist die Hotline für Sexualtherapie.
Drücken und, Sie die 1.
Und Pädophilie. Genau, wenn Sie bereits ein Kind in Ihrer Obhut haben, drücken Sie bitte die 1. Wow. Nein, so war es nicht. Aber das Ding war, ich habe da 2-3 Mal angerufen und es war immer die Bandansage dran. Und ich dachte so, ist ja so ein bisschen wie, wenn du bei der Feuerwehr anrufst und das Haus brennt. Wenn sich schon ein Pädophiler da meldet, könnten wir da bitte 24 Stunden am Tag jemanden sitzen haben, der sagt, kommen Sie, wir holen Sie ab, wir holen Sie sofort, wir rollen Ihnen den Teppich aus, kommen Sie bitte her. Anstatt, dass der Pädophile jetzt beim dritten Mal schon wieder jetzt sagt, komm, jetzt hole ich mein Kind. Fuck
it. Jetzt ich hab's versucht.
Es wollte ja keiner dran. Aber es ist schon ein bisschen tragisch, oder?
Dass auf da keiner dran geht.
Ja,
keine Ahnung, es ist halt ein Hilfsangebot, die sind immer chronisch unterbesetzt, ne? Also, es ist halt kein Notruf.
Ja.
Es ist halt nicht automatisch nur was in einer Akutsituation.
Und jetzt kommt so aus der rechten Ecke so, aber 200 Polizisten, um Wildschwein zu suchen, aber ja, die Pädophilen laufen draußen.
Das ist tatsächlich genau, wie das funktioniert.
Das ist immer die rechten Logik, egal was die Polizei macht. Und die Kinderständer laufen draußen rum.
Genau, was war das? Wir kriegen es nicht hin, Kinderständer in den Knast zu kriegen, aber
ja,
du weißt, wovon ich
rede. Ja, du redest von
einem Screenshot, den du mir geschickt hast.
Von das Thema müssen wir nächstes Mal besprechen, das schaffen wir gar nicht
mehr. Ja,
das
ist okay.
Das ist auch eine schöne Geschichte,
ja.
Dieses ganze Thema. Auf jeden Fall, Till Lindemann, weil ich noch sagen wollte zum Thema KitKat, ich finde, es ist ja nochmal was anderes, gerade in einem Club, in einem sexpositiven Club, in einem Umfeld, wo es ja durchaus passieren kann, dass es sexuelle Übergriffe gibt. Und ist dann die Frage, wenn eine Frau sich dann meldet und sagt, hey, da hat mich ein Mann angefasst, ist dann auch die Policy vom KitKat, naja, wir wissen ja nichts. Da muss doch, also für einen sexpositiven Club ist es doch eigentlich wichtig, weil es ja genau das gleiche Thema ist, zu sagen, wir glauben den Opfern, vielleicht liegen wir manchmal falsch, aber das ist jetzt eigentlich die sicherere Variante, damit wir hier ein Umfeld schaffen, wo sich alle wohlfühlen. Vielleicht schmeißen wir dann den einen oder anderen Typen oder auch Frau raus, die das nicht verdient hat, aber das ist vielleicht besser im Zweifelsfall.
Ich habe darüber nachgedacht und weil wir eben darüber gesprochen haben und ich habe mir vorgestellt, was wirklich vor Ort an dem Abend passiert ist und ich glaube hauptsächlich, also diese dumme Nachricht im Nachhinein, die war einfach nur, um Schadensbegrenzung zu machen. Was eigentlich passiert ist, ist, dass ein ganz normaler Abend mit ganz normalen Abläufen und es gab dafür kein Protokoll.
Es gab kein Protokoll. Das wurde ja auch gesagt, es waren einfach, glaube ich, ein Türsteher, die kannten sich und reingelassen, dann war es schon passiert. Aber
genau,
das Statement hätte man anders verfassen können.
Ja, das
Statement
da hätte man sagen können, aber so, dafür sind die auch zu sehr wie Politiker. Die hätten einfach sagen sollen, das war scheiße, hätten wir nicht machen sollen. An dem Abend war es ein Judgment Call von einer einzelnen Person, die nicht irgendwie hier Head of unsere Werte ist, sondern die einfach einen ganz normalen Türsteherjob macht und dann gedacht hat, ja, passt schon. Ja. So, aber wenn in dem Moment irgendwie gleichzeitig irgendwer mit mehr Verantwortung an der Kamera gestanden hätte und dann, ich glaube schon, dass sie eine andere Entscheidung getroffen hätten als Club.
Und dann wahrscheinlich.
Also vielleicht.
Wahrscheinlich, auf jeden Fall. Würdest du zu einem, wenn du jetzt Rammstein-Fan wärst, der Musik, würdest du noch zu einem Konzert gehen? Ist das für dich vertretbar noch?
Nee, würde ich nicht. Boah, das ist so schwer, sich da hineinzuversetzen. Weil du jetzt momentan ja diese Menschen hast, die jetzt diese Unschuldsvermutung als Argument heranführen und dann teilweise Leute bedrohen, wie zum Beispiel auch diese Künstler und Künstlerinnen, genau, diese DJs und so weiter. Ja. Alle Leute, die sich jetzt irgendwie ein bisschen deutlicher aussprechen, werden teilweise von Fans bedroht und so weiter. Und es ist so schwer, sich in diese Lagen zu versetzen, weil es ja ein totaler Protest einfach ist.
Ich glaube, es die Fangemeinde von Rammstein steht jetzt enger zusammen denn je.
Ja, mag sein.
Die übrig bleiben, weil es so ein gemeinsamer Kampf, die wollen uns an den Karren pissen, wir stehen hinter dir.
Ja. Es ist doch auf eine Art und Weise, ist es doch wie Trump-Wähler.
Ja.
So, da ist doch völlig egal, was da rauskommt. Die stehen doch dann nur noch stärker daneben, dahinter, so sozusagen.
Das stimmt. Ich mache mal eine Zukunftsprognose für Trump.
Ja.
Trump wird den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, wenn er denn nächstes Jahr gewählt wird. Und dann wird er ein Jahr später den Friedensnobelpreis kriegen. Das wird passieren.
Finde ich ein interessanter Take, ich glaube es nicht.
Obama hat auch einen. Drone-Bama hat auch den Friedensnobelpreis bekommen. Es ist nicht ganz abwegig, dass, weil ich glaube, Trump kann ernsthaft mit einer Atombombe drohen. Weil Putin sagt so.
Aber glaubst du, bei dem aktuellen Stand würde sich Putin drohen lassen mit einer Atombombe?
Dem ist eigentlich alles egal.
Eben, das ist ja der Punkt.
Wirklich alles egal. Also lieber.
Das macht ihn ja so gefährlich.
Weil das Ding ist, es gibt ja auch kein Zurück mehr. Er kann da nicht in irgendeiner Art und Weise verlieren, weil da ist er bei seinem Volk unten durch, da hat er kein Backing mehr. Da ist er der schwache Mann.
Ja.
Ich finde es auch gut, dass wir hier über Politik reden, weil wir die Leute sind, die sich, obwohl.
Hey, warum nicht?
Warum nicht?
Wenn es ein zentrales Anzeichen von Podcasting gibt, dann, dass Leute immer über Dinge sprechen, von denen sie eigentlich keinen Plan haben.
Das ist korrekt.
Oder?
Dann machen wir das weiter. Auf jeden Fall, ich glaube, Trump wird gewinnen.
Nächstes Jahr. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Naja, jetzt haben wir Ron DeSantis aus Florida, der sich gerade an Disney abarbeitet. Den Woke, Disney führt den Woke-Kampf. Ja. Das ist irgendwie auch so ein bisschen symptomatisch für unsere Gesellschaft, ne? Ron DeSantis gegen Disney. Disney, die wirklich in den Woke-Wahn verfallen. Als letztes habe ich jetzt gehört, war im letzten Tim Dillon-Podcast, ich weiß nicht, ob es ein Film ist, also Schneewittchen und die sieben Zwerge, oder eine Live-Action-Show, wo Disney sich jetzt entschieden hat, das sind keine Dwarfs mehr. Das ist nicht politisch korrekt, das sind jetzt sieben Fabelwesen. Und das ist jetzt wirklich so ein Misch aus ein Schwarzer, eine Frau, wahrscheinlich einer mit Down-Syndrom, also so um alle einmal abzubilden.
Aber ich frage mich, weil das sind ja wirtschaftlich so krasse Profis.
Ich frage mich,
dass die mit Absicht die ganze Zeit irgendwie die versuchen, in die Wunde noch reinzugehen.
Aber ich würde wetten, dass diese Sachen nicht so gut funktionieren, weil es einfach der Entertainment-Faktor darunter leidet, wenn deine größte Prämisse ist, ich bin politisch korrekt und ich mache etwas Lustiges, was entertaint.
Vielleicht, aber wenn es insgesamt deiner ungestützten Markenbekanntheit hilft. Also es geht ja nur darum, dass diese Ultra-Brand immer präsent ist.
Oder ist es einfach, es gibt eine Agenda dahinter. Es gibt der Kampf von Disney, die Gesellschaft aufzuweichen.
Ja.
Das sieht ja die rechte Seite.
Natürlich, ne? Klar. Ja. Das ist dann wieder das Argument. Das ist die, so wie hier, was weiß ich, Islamisierung von unserem schönen christlichen.
Von unserem christlichen Land.
Ja, ist ja so.
Also hier
wird ja immer hinter jedem Schritt, du versuchst irgendwie Flüchtenden, Asylsuchenden aus furchtbaren Situationen irgendwie als Land zu helfen, weil du eine Verantwortung hast als gut funktionierender mitteleuropäischer Staat. Und dann ist da direkt so, ja, die haben einen Plan. Die haben einen Plan, uns zu islamisieren.
Also wir leben hier im schönen Prenzlauer Berg und ich muss sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung. Sie wird
noch ziemlich in Ordnung, vor allem hier im Hinterhof.
Hier ist True, ja, hier im Hinterhof. Aber Prenzlauer Berg ist ein bisschen Truman Show, oder? Du gehst hier auf die Straßen und es ist sauber, es ist sicher. Die Jugendlichen im Park stören mich ein bisschen hier. Ich bin ein bisschen laut manchmal.
Ein Verhältnis mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn, mit deinen Kindern hast du ein Verhältnis hoffentlich. Zu deinen Nachbarn, kennt ihr euch?
Wir kennen uns. Vor allen Dingen kenne ich die aus der Zeit, als ich hier noch Partys gefeiert habe und die manchmal vorbeigeschaut haben und sich beschwert haben.
Also die haben hauptsächlich sich beschwert, die haben nicht mitgefeiert.
Ein Nachbar aus der fünften war mal oben, ja, aber ansonsten wenig mitgefeiert. Und da war auch immer sehr viel Charme für mich, weil so während der Party war ja so ein Fuck it.
Ja.
Und dann dachte ich so, oh, fuck, was haben die eigentlich mitbekommen? Wissen die alles?
Ja, mich würde das auch sehr, also ich werde auch sehr schambehaftet.
Ich mache es ja auch nicht mehr.
Ja, ja. Richtig wie so eine Rechtfertigung.
Ich mache es nicht mehr, aber ansonsten habe ich wenig Beziehung zu meinen Nachbarn.
Hast du hier viel gefeiert?
Ja.
Was waren so die größten Mengen an Leuten, die du hier drin hattest?
Ich habe einmal an meinem Geburtstag gefeiert, das ist aber schon über 3 Jahre her, vielleicht 3 oder 4 Jahre. Da haben hier noch nicht so viele Leute im Haus gewohnt. Da waren hier 100 Leute.
100 Leute.
Ja, dann haben wir hier richtig mit Soundsystem, mit Dings hier, Function One Soundsystem aufgefahren. Das war sehr laut. Und dann gab es zu Corona-Zeiten, kann ich jetzt wahrscheinlich noch straffrei zugeben. Ich habe hier ein paar Partys zur Corona-Zeiten gefeiert und da waren so 50,
60
Leute da.
Hotspot Hole.
Hotspot hole. Und hier war auch manchmal die Polizei. Da ist wieder der Vorteil, wenn man weiß ist und im Prenzlauer Berg wohnt, die haben ja noch im Rechten geguckt und denen war doch völlig klar, was hier abgeht. Und dann haben die gesagt, dreht mal ein bisschen leiser, Jungs.
Ja, okay. Naja, bist ja auch ein Steuerzahler.
Ich bin ein Steuerzahler. Vielleicht, ich glaube, dass den Polizisten das relativ egal ist, ob wir die Steuern zahlen oder nicht. Aber hier wurden Partys gefeiert. Okay. Ich hab eine Idee für ein Kinderbuch. Mhm. Und zwar, das ist für Kinder, wo die Mutter vielleicht nymphomanisch veranlagt ist, um denen das zu erklären. Und das Buch heißt Das kleine 14 Nimmersatt.
Das ist so schlimm.
Würdest du das illustrieren?
Ich würde das definitiv illustrieren. Ich glaube aber, ich wäre nicht der Richtige dafür. Weil ich glaube, das sollte, zum einen kann ich das nicht und ich fände es außerdem schön, wenn eine weibliche Person. Eine Flinter oder eine weiblich gelesene Person.
Du bist richtig.
Ich bin in dem Sprech.
Eine weiblich gelesene Person, ja.
Ja, wenn die das illustrieren könnte.
Ja, so als kein Slut-Shaming, sondern wirklich Female Empowerment. Es ist okay. Und da hast du wie so eine.
Wie war der Name?
Das kleine 14 Nimmersatt.
Ich glaube, da fängt schon beim Titel wahrscheinlich an, dass hier das einfach nicht positiv genug ausgelegt wird.
So wie die kleine Raupe Nimmersatt.
Kennst du das schon Boot, verstanden.
Die sich dann ja, durch alles durchfrisst?
Ja, klar.
Ich das kleine 14, was sich durch die Männerwelt oder auch Frauen durch. Und das wird. Bleibt immer hungrig.
Es gab auch mal ein illustriertes Buch von, ich glaube, zwei Poetry Slammern. Das hieß Der kleine Junkie Nimmerplatt.
Das ist auch lustig.
Der wollte immer weiter Drogen nehmen. Ja. Das heißt, es geht schon in die Richtung.
Ja. Es gab mal ein sehr erfolgreiches Buch, was dann Morgan Freeman sogar vertont hat. Das hieß Go the Fuck to Sleep.
Echt?
Das Kind, was dann auch sagte, nee, ich will aber noch was trinken, kenn nur eine Geschichte, und nee, now, go the fuck to sleep.
Das finde ich gut. Kennst du, wie hieß der denn? So eine dänische Kinderserie, ich glaube im dänischen Öffentlich-Rechtlichen sogar, heißt irgendwie Dill Digger oder so?
Das kenne ich nicht.
Und das ist einfach eine Serie über einen Typen, der einen unglaublich langen Penis hat.
Kam das im Vorabendprogramm, im Kinderprogramm?
Ja, oder? Und der hat so, du siehst ihn nicht nackt, sondern der ist quasi immer so, wie als ob da Stoff drum wäre. Mhm. Aber das ist so, ich glaube, ist fast so wie so Stop-Motion oder so Knetfiguren-mäßig gemacht. Und der hat einfach so einen riesigen Penis, also so wie so eine Schlange, die so komplett durch den Raum
gibt
geht.
Gibt es ja, es gibt
und
Leute mit großen Penissen.
Das ist richtig.
Warum sollten Kinder das nicht auch?
Das ist richtig, ich weiß nicht, wieso du mir das so sagst. Das
gibt es ja. Ich habe deinen Penis noch nicht gesehen.
Das ist richtig, aber auch da hast du wieder noch da dran gehangen. Das ist immer schön, weil es impliziert, dass der Moment schon noch kommen könnte.
Wer weiß, was wir heute noch machen, obwohl du leider gleich einen Auftritt hast. Ja. Aber ich finde es gut, dass, ich meine, wenn Kindern gezeigt wurde, ich meine, die Sesamstraße hat Puppen im Rollstuhl. Ja. Wieso soll dann auch nicht, es gibt auch Exhibitionisten mit großen Penissen. Wieso sollen Kinder das nicht lernen?
Ich weiß noch nicht mal, wie exhibitionistisch das ist und ich habe es mir nie wirklich angeschaut. Und das spaltet wohl auch die Leute, weil für einige war es einfach nur lustig.
Vor allem die, mit denen das Sex hat. Ja.
Komplett gespalten.
Richtig.
Nein, er hat mehr so, ich glaube, es geht so in die Richtung, was so seine, okay, das ist auch das Gleiche, was so seine Erlebnisse sind mit dem großen Penis, aber dass er, was weiß ich, über den Penis stolpert oder ständig irgendwo in der Tür hängen bleibt oder sonst was. So, es geht so darum, ja schon das Leid, was wir Männer mit großen Penissen tragen.
Ja, wer hört uns jemand zu? Ja, wir haben auch keine Lobby.
Keine Lobby.
Wir haben keine Lobby. Ja. Deswegen. Wir werden halt auch immer in eine falsche Ecke gestellt. Und wir haben auch.
Blinter.
Wir haben auch Themen. Wir haben auch. Das werde ich in die Instagram-Story packen.
Ist vermutlich sinnvoll.
Ja. Ich werde es. Schleift ihr beim Boden der Penis?
Ja, genau, solche Geschichten. Ah, okay. Ich zeige dir nachher mal ein Bild.
Oh, hoffentlich ist er nicht beschnitten, sonst tut es weh.
Ich glaube, das kann man nicht sehen.
Okay.
Ich glaube, das kann man nicht sehen. Auf der anderen Seite, wenn beschnitten, dann geht ja auch die Sensibilität zurück.
Die geht zurück. Bist du beschnitten? Möchtest du das erzählen?
Teilbeschnitten.
Du bist teilbeschnitten?
Ich hatte so eine Verengung.
Ah, okay.
Ich hatte als Kind so eine, unter anderem.
Weil dein Penis so groß war.
Vermutlich.
Deine Vorhaut hat so vorgelegt und dachte so, ja, so groß wird er nicht. Jetzt wollen wir mal sehen.
Ja, dann habe ich meinen Penis gesprengt quasi.
Und dann musste aufgeschnitten werden.
Der musste angeschnitten werden. Mhm. Und ich hatte viele OPs generell in der Richtung tatsächlich. Ich hatte
viele Penis-OPs?
Penis und Hoden.
Hattest du mal so eine Torsion?
Ich weiß nicht, was eine Torsion ist.
Wenn die Eier so verdreht.
Also ach so, nee, so eigentlich habe ich hatte einen Hodentumor, als ich 3 war. Und der ist dann, das war so die erste größere OP in der Kiste. Okay. Das ist alles gut. Also es war ein sehr seltener, aber kein bösartiger. Also ich hatte keinen Krebs oder so. Aber damit fing das an und dann hatte ich hatte einen Knick in der Harnröhre. Der ist dann aber nicht durch den Penis, sondern der ist so knapp über dem Penis in den Bauch reingegangen, so ein Schlauch. Dann hatte ich diese Vorhautverengung.
Hast du was in deine Harnröhre eingeführt gekriegt?
Ja, mehrfach.
Das ist, glaube ich, einer der schmerzhaftesten Dinge überhaupt.
Diese Katheter, also genau, sowas hatte ich. Ich hatte auch mal so eine Woche so einen Beutel. Das war, als ich da drüber, da hatte ich einen Schlauch im Bauch, genau. Das war, nachdem ich diesen Harnröhrenknick hatte. Da war sau viel so. Und die haben auch immer irgendwelche Sachen, glaube ich, versucht, weil ich ewig lange Bettnässer war.
Ah ja.
Allerdings waren die Sachen alle davor, aber ich war Bettnässer bestimmt bis 10 oder so. Und
Das ist lang. Wann hört man normalerweise auf, ins Bett zu machen? 3. Eigentlich noch nie. Oder doch, ja, schon.
Eigentlich nie?
ich war sehr früh, ich war wirklich sehr früh trocken.
Ich habe sehr früh lesen gelernt.
Das ist Mindflex. Das ist nicht schlecht. Aber was man noch so denkt bei Kindern, was relevant ist, so Sachen wie so, er war ein früher Läufer. Ja. Das macht im späteren Leben, so auf dem Lebenslauf so.
Ja, aber alles ist egal. Also ganz ehrlich, wenn du mal überlegst, was die uns damals zum Abitur alles reingekloppt haben, wie wichtig jetzt deine nächsten Entscheidungen sind. Oder zwischen Französisch und Latein, ich weiß nicht, was bei dir war in
Latein.
Auch NRW, also ja. Auch Französisch-Latein
ja.
Wahrscheinlich. Ne?
Ja, ja.
Genau. Und es ist ja alles völlig bedeutungslos.
Egal.
Es sei denn,
vor allem, wenn man sich auf eine Bühne stellt und Witze erzählt.
Ja, dann wird es so richtig bedeutungslos. Aber war das damals. Du warst früh trocken oder du hast früh laufen gelernt?
Ich habe normal gelaufen, aber ich war früh trocken. Ich glaube schon mit unter einem Jahr keine Windeln mehr getragen.
Ah, ja.
Also ich bin eigentlich, ich glaube, mir hat die anale Phase dann halt auch gefehlt.
Ja, das kann sein.
Ja. Aber das bespreche ich in der Therapie, wie sich das aufmacht.
Trotzdem okay.
Denkst du, das, was so nach außen ist. Also für viele Gäste der Comedy-Clubs anscheinend sehr verstörend, was ich so erzähle auf der Bühne.
Grüße gehen raus an Ina.
Grüße gehen raus an Ina. Das ist ja noch eine Frage, vielleicht noch ganz kurz. Wir hatten ja, will gar nicht so krass auf das Thema eingehen, diese kleine Hate-Welle. Also war auch ein bisschen größer, vor allen Dingen für andere Comedians, wo Standorte ausgetauscht worden sind, auch erzählt wurde, auf welchen Shows die Comedians auftreten und dann es auch direkte Gewaltandrohungen gab, die sehr konkret waren.
Ja, und mach mal einen Schritt zurück, um das zu erklären. Was ist vorgefallen?
Genau, es gab ein Video von Melina Göb, habe ich ja letzte Folge auch erzählt. Also, wer das nochmal hören will, letzte Folge hören. Guck mal, Werbung, ich mache mal so ein Cross-Promotion.
Also, ich dachte, es kam subtil der Vorwurf, dass ich das nicht. Stimmt, du hast es erwähnt, dass du schon drüber gesprochen hast.
Genau, ich habe drüber gesprochen und zwar, da wurde, sie hat ein Video, will es jetzt gar nicht wiederholen, irgendwie hat halt Witze über Kinder gemacht und da wurde ihr vorgeworfen, dass sie sich über Opfer sexualisierter Gewalt lustig macht, was ich nicht sehe in dem Kontext und dann gab es eine Rapperin, die einen Diss-Track gemacht hat und dann wurde so ein bisschen der Mob losgeschickt und da gibt es so Leute, die sich für das Kinderwohl einsetzen und denken, dass es hilft, gegen Leute vorzugehen, die Witze im weitesten über dieses Thema machen. Ja. Und dann wurde es sehr konkret. Ist jetzt die letzten Tage sehr abgeflacht. Ich glaube ehrlicherweise auch, dass da nie irgendwas passieren wird, weil da muss schon jemand eine Gefängnisstrafe oder eine Vorbestrafung in Kauf nehmen, um einen Comedian wegen einem schlechten Witz auf die Fresse zu hauen.
Ja, es ist, in einem Monat ist es cringe.
Ja, it's cringe in a month. Everything is cringe in a month.
Aber wir haben ja auch schon kurz darüber gesprochen, es ist ja viel mehr noch so, das ist jetzt vielleicht triggert das auch irgendwelche Leute, aber
bestimmt.
Die haben ja eher gesagt, jeder,
everyone is triggered
in a month.
About something.
Ja. Aber dass es Leute sind, die diesen albernen Aktivismus machen an der Tastatur, dass die eh nicht motiviert sind, irgendwie ernsthaft vor die Tür zu gehen und jemanden zu konfrontieren. Ist ja eher so.
Ich war sogar ein bisschen enttäuscht, dachte mir, jetzt habe ich so einen Riesenwirbel gemacht an einer Podcast-Folge. Hätte der bitte nicht noch ein bisschen länger drohen können. Na, also es war jetzt wirklich so schnell vorbei und dachte so jetzt, okay, war ja gar nichts. Jetzt ein bisschen peinlich, auch von mir auch. So vielleicht, also wenn es der Karriere gut tut, so eine kleine Backpfeife.
Ja, hättest du genommen, ne?
Obwohl ich glaube, man fühlt sich danach schon, ich glaube es, man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, man fühlt sich danach nicht gut, die nächsten Monate auf die Bühne zu gehen, wenn man wirklich körperlich angegriffen wird in einem Comedy-Club.
Auf der anderen Seite, Chris. Ich glaube nicht, dass es so übertrieben ist.
Ich glaube, aber Chris Rock hat, glaube ich, eine Rekordsumme bekommen für sein Netflix-Special, was natürlich nur der, also Chris Rock hätte auch so viel Geld gekriegt, aber bestimmt 4-5 Mal so viel durch die Will Smith.
4-5 Mal so viel?
Ich glaube, der hat 100 Millionen gekriegt oder sowas.
Ja, aber richtig. Die kriegen immer absurde Summen und
es hat geholfen. Und trotzdem möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass ich glaube, Chris Rock würde es eintauschen. Also er, so wie er erzählt, hat ihn das ja schon alles sehr beschäftigt. Vor allem vor den Augen der Welt,
Öffentlichkeit. Das ist noch was, das ist ja noch wieder was.
Jeder schaut zu und du wirst da gedemütigt.
Aber ich glaube, wenn das passiert wäre, dass jetzt irgendwer gekommen wäre und ich glaube, ehrlich gesagt, du hättest es relativ fix abgeschüttelt.
Meine größte Sorge wäre gewesen, Hans lief die Kamera. Und dann so Hans, oh sorry, die SD-Karte war voll. Weil ich nicht Hans unterstellen möchte. Was bei Hans nie passiert. Bei mir wird das eher passieren. Oh nee, die SD-Karte war aus. Oh, ich habe nicht auf den Knopf gedrückt.
Das wäre,
stell mal vor.
Ein bisschen pervers aber, dass einem das auffällt, dass das was ist, was einem wichtig ist, ne?
Ich würde das Ganze schon auf Video haben wollen.
Ja, natürlich.
Wenn es passiert, will ich es schon auf Video haben.
Das stimmt schon, es wäre ärgerlich, aber es ist trotzdem interessanter Drang. Also,
ja, es ist schon wieder leicht narzisstisch. Aber
damit bin ich vorsichtig. Es ist ja alles nicht Narzissmus. Es ist ja alles.
Also ich finde, es muss sich dann halt auch schon lohnen irgendwie. So ein bisschen Schadens.
Content.
Content. Everything is content and everything is cringe in a month. Aber würdest du sagen, wir haben dann ja auch ein bisschen drüber diskutiert, da haben wir wieder den Standpunkt, darf Comedy einfach alles? Es ist ja leicht einfach zu sagen, so, es ist Comedy, wir dürfen alles sagen. Ich meine, man darf ja erstmal alles sagen, wenn es nicht eine direkte Beleidigung gegen eine Person ist. Ich darf jetzt nicht sagen, XXX ist eine Fotze oder ein Wichser, das darf ich glaube ich nicht sagen.
Ja, doch.
Schon. Darf man schon auch
naja,
sagen.
Naja, also was Satire und Kunstfreiheit angeht, genau. geht schon sehr viel, glaube ich.
Geht das sehr weit, aber dann ist ja die Frage, was ist irgendwie, ich glaube, es gibt ja diesen Grundsatz, den ich auch vertrete, man darf jedes Thema anfassen. Was wichtig ist, der Witz muss gut sein und auch handwerklich gut sein und je edgier das Thema oder je heikler das Thema, desto besser muss es sein.
Ja, dann gibt es noch diese Ebene, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, aber dass man zwischen Topic und Target unterscheiden kann. Also wenn man zum Beispiel über Kindesmissbrauch spricht, dann ist es das Topic. Dann heißt es aber nicht, dass der Joke automatisch das Kind als Target hat, also dass du nicht darauf abzielst. Es kann was ganz anderes sein. So, ne? Also als Beispiel.
Das verwechseln die Leute halt oft.
Das verwechseln die Leute unglaublich oft.
Weil sie es vielleicht auch verwechseln wollen.
Genau, manchmal. Weil man ja gerne irgendwie getriggert ist. Ja. Das ist ja völlig, das wissen wir ja inzwischen, das ist ja kein Geheimnis, dass es da einen Mob gibt, der
das
viele,
sucht.
Viele, also ich hab das ist ganz interessant eigentlich jetzt als zwei Beispiele. Das eine ist einfach nur ein Bit, bei dem mir das immer eingefallen ist. Ist schon ewig alt, war auch nie schlimm edgy, hat aber definitiv Leute damals getriggert. Charak Shapira hat früher immer ein Bit darüber gemacht, dass Auschwitz eine Bewertung auf Google hat, von weiß ich nicht was.
Louis C.K. hat da auch ein neues Bit, ne, mit dem Instagram-Profil.
Ja, ähnlich, aber stimmt, ja. genau. Und die Punchlines gehen ja dann so in die Richtung, keine Ahnung, es ist wirklich uralt, das Ding, also ich zerlege das jetzt, aber es war ja irgendwie so, McDonald's hatte, glaube ich, irgendwo ein McDonald's in Wedding hatte eine bessere Bewertung oder was weiß ich was so, das heißt, ist egal, der Punkt ist, da gab es Witze drumherum und Leute fühlen sich getriggert und das Ding ist aber, es geht, da werden keine Witze über den Holocaust gemacht, keine Witze über Auschwitz, über.
Es geht um das Thema.
Es geht darum, wie absurd es ist, dass wir alles bewerten im Internet. So. Und das ist Target in dem Moment. Und das sind dann Internetnutzer oder Internet-Companies, die das machen.
Ja.
Und diese Unterscheidung wollen Leute überhaupt nicht machen. Da wollen die nicht drüber nachdenken. Ein anderes Beispiel ist, ich habe gerade, du hast es vielleicht schon gehört habt, mindestens haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe gerade was zu MeToo auf der Bühne, was ich versuche witzig zu kriegen, was auch ganz gut funktioniert. Und ich unterhalte mich sehr viel danach, oder ich habe mich mehrfach mit Leuten unterhalten, auch welche, die ich nicht kannte, auch vor allem Frauen, weil ich wissen will, wie die das wahrnehmen. Ob die das, weil ich schon mit manchen Gesichtern allein bei dem Thema Unbehagen gesehen habe. Und aber es gibt auch sehr viel Lacher und so weiter. Und ich versuche meine Haltung dazu rauszufinden. Und also, und ich habe einen sehr guten Freund, der aber auch eher schon eine sehr woke Person ist. Und wir haben drüber gesprochen, so über einem Bier, einfach nur drüber gesprochen, weil ich manchmal Ideen mit ihm bespreche. Und er war direkt getriggert und sagte, ah nee, das ganze Thema und bla bla bla.
Aber in dem Bit, wenn ich das sagen will, bist du ja das Opfer.
Ich bin das Opfer, aber danach geht es halt um die Unterschiede von Männern und Frauen, okay, wenn sie belästigt werden, könnte man so sagen.
Ja.
Und er war so, also mein guter Kumpel war so, dass er sagte, nee, das ist schwierig, und weil da ein strukturelles Problem hintersteht und so weiter. Also das sind eh so Worte, mit denen ich nichts anfangen kann. Aber als wir haben versucht, darauf einzugehen, und er hat mehrfach gesagt, ich kriege gerade noch nicht die Worte hin, warum es mich stört, und ich muss darüber nachdenken. Und das fand ich so interessant, weil das sagt mir, dass Leute, wenn du nur bestimmte Worte droppst oder Themen ansprichst, dann fängt es schon an, dass sich bei denen alles zusammenzieht irgendwie, aber sie wissen noch gar nicht, warum.
Es ist halt schwer, wenn man über VergewaltigerInnen spricht. Ich gender nur bei dem Wort.
Ja, nur.
Nur bei VergewaltigerInnen.
Also, ich will auch, dass die Tagesschau mal TerroristInnen sagt. Sagen die nie.
Echt? Gendern die nicht TerroristInnen?
Glaube ich nicht.
Und VergewaltigerInnen, DiktatorInnen? Gibt es alles?
Ja, oder auch in jedem Kontext, wo von Serienmördern gesprochen wird. Da wird das generische Maskulinum benutzt.
Das ist natürlich nicht sehr woke. Ich habe einen Vorschlag, weil es gibt ja immer den Grundsatz, zum Beispiel würdest du auch zustimmen, wenn jetzt eine schwarze Person Witze über Sklaverei macht, darf sie das eher machen. Oder wenn Shahak als Israeli, darf er eher Witze über den Holocaust machen, weil er dieser Gruppe angehört? Du siehst das nicht so?
Nee, ganz im Gegenteil.
Ich hasse diesen Gedanken. Weil mein Vorschlag ist, ich glaube, dass viele Leute das vertreten. Das Problem ist ja bei sexuellem Missbrauch, dass du das den Leuten nicht ansehen kannst. Und ich fände gut, wenn man vielleicht sexuellen Missbrauchsopfern so eine Binde oder sowas um den Arm gibt, dass man sagt, der darf.
Wisse sagt es nicht zu laut, weil viel zu viele Leute würden es lieben, wenn sie sich diese Binde um den Arm machen könnten.
Und wie so im Knast die Träne, wenn man 10 Jahre im Knast oder jemanden umgebracht hat, darf man sich eine Träne retuvieren. Wenn man missbraucht wurde, darf man sich einfach irgendwie, dann
musst du dir so einen kleinen Teddy tätowieren.
Pädophilie, darf sich einen kleinen Teddy unter das Auge tätowieren. Ja.
Jedes Kind, das du...
Ja. Ah nee, das Opfer.
Das Opfer.
Das Opfer.
Ja, ich finde einfach ein Teddy geil als kleines Tattoo unter dem Auge. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wer sich das tätowieren sollte.
Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ich glaube, Pädophile haben es im Knast nicht gut.
Nee, das ist auch okay.
Das ist okay. Das ist okay. So viel Selbstjustiz.
Muss sein. Was wäre übrigens, das wollte ich vorhin fragen, was wäre aus deiner Sicht die beste Strafe für Till Lindemann?
Für Till Lindemann?
Ja.
Ich fände überhaupt erstmal, ich glaube, für die mutmaßlichen Opfer gut, wenn es ein, die Strafe ist, glaube ich, erstmal gar nicht so wichtig, aber dass das erstmal festgestellt wird, dass er wirklich als schuldig, dass es ein Urteil gibt. Ich glaube, sowas ist für Opfer sehr wichtig, weil die dann sagen können, so hey, das haben wir jetzt nicht nur erzählt, sondern das hat ein Gericht, wir haben das vorgetragen, das ist ein Gericht unabhängig entschieden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und die Strafe, ich weiß es nicht, muss dann ja wirklich im Konkreten, wenn er wirklich Frauen K.O.-Tropfen verabreicht hat und dann vergewaltigt hat, dann bewegen wir uns ja in Sphären wie ein Bill Cosby. Dann muss er meiner Meinung nach lebenslang ins Gefängnis.
Ich habe es noch nicht mal so, so juristisch gemeint. Ich meinte, was echt so, aber vielleicht sind wir da noch selber zu justiziabel, wenn wir über solche Dinge reden. Aber ich meinte wirklich, was wäre eine faire Strafe für so jemanden, völlig unabhängig von Rechtssystemen?
weiß ich nicht, damit beschäftige ich gar nicht mich so sehr, was jetzt irgendwie, also ich bin nicht für Lynchjustiz, ich bin auch nicht dafür, dass irgendwie jemand kastriert wird oder ich glaube, so Leute haben ja die Möglichkeit, freiwillig sich chemisch kastrieren zu lassen, was sicherlich auch viele Pädophile in Anspruch nehmen.
Ja.
Pädophilie ist ja eigentlich furchtbar. Pädophilie ist ja eine sexuelle Orientierung wie Heterosexualität, die sich nie ändern wird.
Ja.
Das ist, du kannst lernen, das in den Griff zu kriegen, aber du wirst immer pädophil bleiben. Du kannst deinen Traum eigentlich nie erfüllen, wenn du rechtlich im Rahmen bleiben möchtest.
Ja. Also und ja, und
wir brauchen ein Herz für Pädophile.
Einmal pädophil, immer pädophil.
Einmal pädophil, immer pädophil.
Ja.
Ja. Pädophilia is not a choice.
Once you go child, you always stay wild.
Vielleicht, ja. Das wäre auch ein Aufkleber, so ein Bumper-Sticker. Ja,
wir helfen dir übrigens gerade gar nicht, ne? In der aktuellen Situation.
Das ist okay. Glaubst du, dass wir jemals als Gesellschaft zu dem Punkt kommen, wo jemand, ich glaube, es gibt einzelne Fälle, wo Leute sagen, ja, ich bin pädophil, aber ich bin in Behandlung schwer.
Ah, ich weiß es nicht, ey. Also, ich glaube schon, aber ich glaube, dass so jemand wird nicht Ministerpräsident sein oder so. Ja.
Bundeskanzler.
Bundeskanzler, aber ich glaube, dass es Leute gibt, die diesen Mut aufbringen, weil, wie gesagt,
ist, glaube ich, gefährlich. Da tobt dann der Mob.
Natürlich auch. Ist es gefährlich.
Aber es wäre eigentlich, gut, Louis C.K. hat auch ein Bit dazu, wir sollten netter sein zu Pädophilen, wenn wir unsere Kinder zurück wollen.
Ja.
Weil deswegen bringen die um.
Ja.
Louis C.K. hat auch einfach sehr viel zu diesem Thema.
Ja. Was ich übrigens immer ein bisschen, also was ich daran bedenklich finde, ist, dass er jahrelang über Masturbation gesprochen hat.
Mhm.
Und dann kam raus, dass er unheimlich gerne vor Frauen masturbiert hat. Mhm. Und gleichzeitig spricht er seit Jahren über Pädophilie.
Ist ja die Frage, ob als Opfer oder Täter.
Das stimmt, ja, das ist auch möglich.
Er hatte ja auch mal den Take, dass, weiß gar nicht, man das, darf man hier öffentlich Bits erzählen? Die sind schon raus seit Jahren, ne?
Ja.
Den Take, dass die meisten Pädophilen und die Täter werden, selber Opfer sind von Pädophilie. Das heißt, um das Thema ein für alle mal zu lösen, sollten wir einfach alle Opfer von Pädophilie umbringen. Ist nicht meine Meinung, it's a joke.
Ja.
Aber um nochmal das Level zu zeigen,
schlecht
nacherzählt, sollte man vielleicht auch nicht tun bei dem Thema, was für ein für ein Level an Edginess wir bei amerikanischer Comedy teilweise haben, ja. Wo man natürlich auch sehr viel Handwerk braucht, aber ich glaube, da sind wir in Deutschland noch sehr weit von entfernt.
Ja, das ist aber generell das Ding, weil du auch zum Beispiel sagtest, was ich ja eine total interessante Frage finde, und was ist übrigens deine Meinung? Darfst du meinetwegen nur Witze über dieses oder jenes Thema machen, wenn du Teil dieser Gruppe bist?
Nee, ich sehe das nicht so.
Ich ja auch nicht. Ich glaube aber, in den meisten Fällen werden die Leute einfach scheitern, weil sie nicht gut genug sind.
Hm.
Also der Einzige, der mir jetzt einfällt, also Bill Burr hat viel über schwarze Menschen, schwarze Kultur gesprochen.
Hm.
Und dem gelingt das, weil das Skill-Level unglaublich hoch ist.
Ja.
Aber wenn hier sich irgendein richtiger Sebastian hinstellt und meint, er muss jetzt irgendwie über Araber in Deutschland sprechen oder so, da musst du schon so eine interessante Beobachtung haben, damit irgendwie die Leute dabei bleiben.
Ist aber schwer, ob
er das darf,
100 Pro.
Er darf es. Dieses Recht würde ich so auf Blut verteidigen. Aber er wird scheitern.
Das ist eins der wichtigsten Rechte, also das Recht auf Satire und Meinungsäußerung. Ja, da fallen mir noch 1000 Anschlussfragen ein, aber ich glaube, wir reden schon eine Stunde 15. Und du musst gleich auf die Bühne.
Ich muss gleich auf die Bühne und wir werden das nachholen.
Wir werden das nachholen. Und hast du noch ein paar letzte Worte? Möchtest du noch ein paar letzte Worte? Das klingt so, du wirst jetzt gleich hingerichtet. Was sind deine letzten Worte?
Ich hab mir nichts.
So, du hast dein Instagram schon genannt?
Ich habe mein Instagram genannt. Ich freue mich, dass ich heute hier sein konnte bei dir. Es hat Spaß gemacht.
Hab einen guten Wochenstart. Ich habe keine Ahnung, wann du die Folge veröffentlicht.
Dienstags, immer dienstags. Dienstags ist Blumenholtag. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr 5 Sterne da lassen. Ich will da gar nicht so viel Druck aufbauen. Alle, die keine 5 Sterne geben, sind AfD-Sympathisanten. Das ist so ein gutes Abschlusswort.
Ja, finde ich super.
Okay.
Finde ich gut.
Tschüss, Rasmus. Tschüss.